Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du unsere Ohren, unsere Augen, unsere Herzen öffnest für dich und für dein Wort. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier präsent bist und uns beschenken willst. Und ich bitte dich auch, hilf mir, dein Wort wiederzugeben. Dein Wort und nicht meine Gedanken. Dein Wort, Herr. Danke. Amen. Das Jahr 2020 ist jetzt gerade mal rund 30 Tage alt. Und wenn man so den Statistiken immer glauben darf, die alle so kursieren, dann ist heute auch so ein Tag, wo die meisten Vorhaben und die meisten Dinge, die man sich so vorgenommen hat, schon wieder in der Tonne gelandet sind. Also man nimmt sich immer wieder was vor und dann versucht man das so hinzukriegen und dann dauert es nicht lange und dann stellt man fest, ich schaffe das einfach nicht. Sei es jetzt weniger essen oder was anderes essen oder weniger rauchen oder mehr Bewegung. Und dann kommt so eine kleine Erkältung und die ist natürlich sofort herzlich willkommen, weil dann muss ich mich ja nicht bewegen, darf ich mich auch nicht, muss zu Hause bleiben. Ah, ist das toll. Gute Vorsätze. Man könnte jetzt auch ganz anders damit umgehen und sagen, ha, ich bin ganz clever, ich weiß das von vornherein, ich nehme mir gleich gar nichts vor. Dann kann ich hinterher auch nicht enttäuscht sein und sagen, hast schon wieder was nicht geklappt. Trotzdem, so ein Jahreswechsel ist immer so eine Zeit, wo man auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen zurückblickt, auf der anderen Seite aber auch so einen Blick nach vorne wirft und sagt, ah, was wird so kommen? Was wird mich so erwarten? Was passiert so? Wie geht es so weiter? Nicht nur jetzt mit mir, sondern mit meinem Umfeld, mit der Welt. Was passiert da so alles? Da gibt es wieder Grundstimmungen, die kann man erforschen. Und aufgrund von dem, was gewisse Grundstimmungen einem aussagen, sagen dann die einen, ha, es geht aufwärts und dann freuen sich alle, vor allem die Wirtschaftsbosse. Und die sagen dann, ha, jetzt können wir wieder Leute einstellen, weil alle sagen ja, es geht aufwärts. Und dann werden Aktien gekauft und die Aktien gehen nach oben, weil alle sagen, es geht aufwärts. Das heißt also, so ein Gefühl ist schon eine ganze Menge, was das so beeinflusst. Und bevor ich jetzt für uns so eine Standortbestimmung, für mich so eine Standortbestimmung vornehmen will, möchte ich mal zurückblicken. Da gab es jemand, der vor rund 2000 Jahren auch schon etwas über zukünftige Entwicklungen gesagt hat. Da gibt es bei Matthäus so einen Bereich, da könnte man sagen, das ist sowas wie so Endzeitrede oder Endzeitprophetie von Jesus. Und da sagt er, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Also ist es vielleicht an der Zeit, so eine Art Standortbestimmung durchzuführen, um auch von einem Standort aus kann man nur einen Blick zurückwerfen und einen Blick nach vorne werfen. Hier und heute. Es gibt Krieg. An allen möglichen Enden und Ecken der Erde, sei es jetzt im Nahen Osten, sei es irgendwo in Afrika, sei es in Mittel- oder Südamerika, überall gibt es Grenzstreitigkeiten und diese Grenzstreitigkeiten oder was auch immer wird sofort mit Waffengewalt durchgeführt. Es geht letztendlich darum, Macht auszuüben, diese Macht zu erhalten oder sie neu zu gewinnen. Und da spielt es keine Rolle, wie viele Mitmenschen dabei letztendlich draufgehen. Hauptsache ich und meine Vorstellungen, die des Machthabers, sind diejenigen, die durchgesetzt werden. Da gibt es sogar, früher hätte man gesagt, Räuberbanden, aber das klingt so negativ. Heute sagt man Drogenkartelle. Man nimmt etwas, was eigentlich so im Handel ist, und dann kommt noch das Wort Kartell dazu, das man ja auch für Wirtschaftsvereinigungen und Ähnliches hernimmt. Und dann bekommt es so einen unbestimmten Ausdruck und dann sind es plötzlich Räuberbanden, ich sage es nach wie vor, die ganze Landstriche kontrollieren und dort die Gewalt und die Macht ausüben, die sonst eigentlich nur dem Staat zusteht. Und der Rest von der Welt? Ah ja. Man guckt halt zu. Man bedauert es. Aber, ja. Das Leben von Mitmenschen, von Frauen, von Kindern, von Männern, ist eigentlich nichts mehr wert. Egal, wo es geht darum, meine persönlichen Dinge durchzusetzen und das mit Waffengewalt, und wenn da bei mir einer im Weg ist, dann ist er halt im Weg und dann wird er aus dem Weg geräumt. Wenn ich jetzt bei mir aus dem Fenster gucke, dann stelle ich keinen Krieg fest. Heißt das jetzt, dass da, wo kein Krieg herrscht, offensichtlich, dass dort Friede herrscht? Ist Friede immer die Abwesenheit von Krieg? Oder finden diese Auseinandersetzungen nur auf einer anderen Ebene, mit anderen Mitteln statt? Man könnte sagen, so ganz subtil. Da wird manipuliert. Da werden Wahrheiten verdreht. Da werden plötzlich, weil man die Macht hat, neue Dinge als Wahrheiten erklärt. Man spricht dann von alternativen Fakten. Da wird der Zugang zu Bildung wird verhindert, oder aber er kostet entsprechend Geld, und in dem Moment, wo er entsprechend Geld tut, sage ich ja, ich verhindere ihn nicht, nein. Aber wenn du nicht mindestens 1000 Euro im Monat berappen kannst, findet er für dich nicht statt. Das Bereitstellen von Medikamenten. Kürzlich las ich, dass in einem Land wie der Bundesrepublik es eine Reihe von Medikamenten gibt, die momentan nicht verfügbar sind. Ja, hallo? Oder der Zugang zu ärztlicher Versorgung. Da denkt man immer wieder drüber nach und die einen müssen 6, 8 Wochen und ein Vierteljahr und länger warten. Wenn man genügend Geld hat, dann geht es auch relativ schnell. Computer und Internet waren eigentlich gedacht, um uns die Arbeit zu erleichtern. Aber siehe da, man hat so den Eindruck, bevor sie überhaupt anfingen, uns die Arbeit zu erleichtern, gab es schon genügend, die festgestellt haben, wie man damit einen anderen unterdrücken und übers Ohr hauen kann und ihn manipulieren kann und was weiß ich auch immer. Und welche Energie dahinter steckt. Und plötzlich wird durch dieses Internet, wird plötzlich die Sache Macht an der Grenze nicht mehr halt, sondern sie geht darüber hinaus und oftmals dann so weit, dass eigentlich zum Beispiel deutsche Behörden gar nicht auf das Ganze zugreifen können, weil sich die eigentlichen Urheber wo ganz woanders befinden. Und dann, wir hinken manchmal gewissen Dingen hoffnungslos hinterher. Wir haben irgendwas entdeckt und denken, wir haben damit das Übel erwischt. Sie sind wesentlich schneller. Was mich am meisten... So als Beispiel, was mir so gerade einfällt, es gab vor, aber es ist schon ganz, ganz lange her, mindestens schon 10 Jahre, da ging es um Autodiebstahl Und dann hat eine der namhaftesten deutschen Autokonzerne ein Auto entwickelt und von behauptet, dieses Auto wäre nicht stehlbar. Wenn das Auto abgeschlossen ist, würde man es, wenn man den Originalschlüssel nicht hat, nicht in der Lage sein, dieses Auto zu öffnen, zu starten und damit wegzufahren. Und dann wurde, das Auto war noch nicht auf dem Markt, es war noch nicht, man konnte es bestellen, aber es war noch nicht ausgeliefert. Und dann wurde von einem Fernsehsender wurde so ein Auto genommen mit einem Originalschlüssel und dann ging man wohin und hat gesagt, so, jetzt probieren wir das mal aus. Nach 28 Sekunden war das Auto nicht nur geöffnet, der Sicherheitscode war abgeschaltet und das Auto fuhr weg. Offensichtlich sind die kriminellen Typen wesentlich schneller als wir. Naturkatastrophen, Dürrekatastrophen, steigende Meeresspiegel, das Klima, dieser Klimaschutz, immer wieder, wenn man so zurückblickt, passt so gut zu den 25 Jahren zurückblicken, ja, man sagt immer wie etwas, man sagt, naja, müssten wir schon, naja, ist doch nicht so schlimm. Und dann wartet man und wartet man und wartet man. Es gibt so Untersuchungen oder Überlegungen, die sagten, wenn irgendwann mal das ganze Eis abgeschmolzen ist, dann würde die Nordsee so kurz hinter Köln beginnen. Ich weiß nicht, ob das denen, die nördlich von Köln wohnen, tatsächlich bewusst ist. Oder ob sie sagen, oh, das stimmt nicht, das passt sowieso nicht. Was soll die Nordsee bis hierher kommen? Es gibt so eine andere Überlegung, wenn die Erde eine Kugel wäre wie eine Billardkugel und außen herum wäre Wasser, wie hoch wäre der Wasserstand? Was schätzt ihr? Rundherum. Meter hoch. Aber diese Naturkatastrophen, die gelten ja nicht für alle. Da gibt es ja immer noch welche, die vor allem an dem, was momentan passiert ist, ganz kräftig dran verdienen und die sagen, nee, das ist alles nicht so schlimm. Und wenn, dann fangen wir doch mal bitte mit den ganz Schwachen an, dass die mal anfangen, ihr Leben zu ändern und gewisse Dinge zu ändern, damit wir das Klima oder die steigenden Temperaturen in den Griff kriegen, dann fangen wir doch mal mit den Unteren an, weil das sind ja ganz viele. Wir sitzen zwar alle in einem Boot, aber wir wissen ja, auch in jedem Boot gibt es irgendwo einen Steuermann. Und manche Boote haben auch einen Helikopterlandeplatz und wenn es zu schwierig wird, dann kann man ja immer noch davon fliegen. Aber nicht die Mannschaft. Okay, das ist irgendwo. Syrien ist irgendwo. Mexiko ist irgendwo. Ist nicht Überlingen. Wie sieht es denn bei uns aus? Vor einigen Tagen kam in den Nachrichten, dass momentan gerade eine Gerichtsverhandlung abgehalten wird über einige junge Menschen, die sich verabredet hatten, einen Lehrer umzubringen. Können Sie sagen, bin froh, dass ich überlebt habe. Ne? Ich war noch keine 4 Tage in meinem Amt, da stand einer mit einem gezückten Messer vor mir. Es war nicht nur also gestern, es ist schon länger her, dass sowas passiert. Hass, Beschimpfungen der übelsten Art, Mobbing, Gewalt. Wenn ich etwas haben will, dann will ich es jetzt haben und dann will ich es gleich haben. Ne? Du willst es, du kriegst es. Und wenn, dann nimm es dir doch. Hauptsache, du hast Spaß. Wir wollen, dass du Spaß hast. Was es kostet, eventuell auf Kosten anderer, spielt keine Rolle. Hauptsache, du hast Spaß. Früher, wenn es um Gewalt ging, dann war das etwas so für die nach der pubertären Phase. Vorher hat man noch gedacht, oh, heute geht es ja immer weiter runter. Heute sind es nicht mehr die 20- oder 25-Jährigen, die gewalttätig werden, die mal gucken wollen, was passiert, wenn ich irgendwo einem was über den Schädel ziehe, was dann mit dem passiert. Manche Dinge arbeiten sich jahresmäßig wohl nach unten durch. Und was machen wir? Die Eltern und diejenigen, die für die sogenannte Erziehung zuständig sind, gucken die nur zu? Sind die hilflos? Stecken wir den Kopf in den Sand? Und auch die Politiker, da wird viel geredet, da wird viel gemacht, aber? Oder da kommen Menschen zu uns und die haben jetzt plötzlich, ja, plötzlich sind es Frauen, die nicht nur in irgendeiner Form begrapscht werden oder sonst wie angegangen werden, die vergewaltigt werden. Tja. Und da muss ich sagen, das muss ich loswerden. Das, was mich am meisten schockiert, das ist, wenn dann Politikerinnen Folgendes zum Ausdruck geben. Ja, diese Männer, die kommen aus einer Gesellschaft, aus einem Umfeld, da hat der Mann eine ganz andere Stellung und das muss man bei denen einfach verstehen. Und dann gibt es eine Politikerin, die hat gesagt, ja, streng genommen sind die Frauen selber schuld. Hätten sie, wortwörtlich, hätten sie diese Männer nicht sexuell ausgegrenzt, wäre das nicht passiert. Wow. Wo bleibt der Respekt und die Achtung vor dem Menschen, vor seiner Unversehrtheit? Was ist geschehen? Wo kommt es her? Und wenn wir jetzt nach den Ursachen fragen, dann werdet ihr sofort alle sagen, ha, ist ganz klar, Sündenfall. Ja? Mit dem Sündenfall kam das Böse in die Welt. Mit dem Sündenfall kam die Rebellion, die sich durchgesetzt hat, wo ich eben nicht mehr auf das achte, was mir einer vorgibt, sondern sage, ich weiß das besser. Ich will euch jetzt nicht durch die Geschichte führen, um immer wieder aufzuzeigen, wie sich das entwickelt hat. Aber es gibt für mich so eine ganz spezielle, ein ganz spezielles Ereignis, das so mit nochmal so einen richtigen Kick gegeben hat. Da hat man irgendwann festgestellt, wow, wir Menschen sind doch toll. Wir haben so viel Potenzial. Wir haben so viel Geist und so viel Hirn. Wir können so viel erkennen, wir können so viel erforschen und wir sind vollkommene Individualisten und jeder kann mit dem nötigen Wissen und mit dem nötigen Erforschen furchtbar viel erreichen und das alles zum Besten. Ist mit der Aufklärung tatsächlich alles besser geworden? Und alles, was uns irgendwo vorgegeben wird, stopp, wir sind Individualisten. Es muss für mich nachvollziehbar sein. Es muss für mich einsichtig sein. Und wenn es das für mich nicht ist, dann ist es mir entweder falsch erklärt worden oder aber derjenige, der das aufgestellt hat, der war wohl nicht so ganz bei der Sache. Der hat es nicht ganz berücksichtigt, vor allem der hat mich nicht berücksichtigt. Weil ich habe ja eine ganz andere Vorstellung von diesen Geschichten und die muss berücksichtigt werden. Da wird plötzlich alles auf den Prüfstand gestellt. Alles wird hinterfragt. Keine Frage. Ich muss hinterfragen, ich muss hinterprüfen, um nicht eventuell manipuliert zu werden. Aber es gibt gewisse Dinge, wo ich sagen muss, hey, das ist so und dann ist es so. Da gab es die Wissenschaftsgläubigkeit. Was ein Wissenschaftler sagt, ist erst einmal von Haus aus durchaus richtig. Da fällt mir immer als Begründung dafür oder als Beleg dafür, fällt mir immer ein, stellt euch ein Gebäude vor, relativ groß, und dann kommt euch einer entgegen, der hat weiße Turnschuhe an, der hat eine weiße Hose an, der hat eine weiße Jacke an. Und, was sagen wir? Guten Tag, Herr Doktor. Dabei war es bloß der Maler. Nicht alles, was irgendwelche Professoren und irgendwelche Wissenschaftler sagen, muss absolut richtig sein. Aber es gibt gewisse Dinge, die kann man verbreiten, und weil es der Herr Doktor oder der Herr Professor, jetzt hat es nichts mehr mit den Medizinern zu tun, nicht, dass ich jetzt hier hingestellt werde, als ob ich einer bin, der gegen die Mediziner wettert. Tja, Gesetze sind dazu da, das macht auch unsere Gesellschaft, um sie einzuhalten. Wie ist das mit uns? Weil wir wachsen in dieser Umgebung auf, wo Rebellion und Hinterfragen und sich auch mal über Gesetze hinweggeben ja eigentlich zur Tagesordnung zählt. Und wenn es etwas ist, was ich so gar nicht will, dann informiere ich mich einfach nicht. Dann interessiert mich das einfach nicht. Und was der dann sagt, interessiert mich nicht. Hallo? Erzählt es irgendjemand anders, für mich trifft es nicht zu. Naja, wenn ich dann darauf angesprochen werde, dann stellt man fest, in unserem Rechtssystem gibt es sofort Ideen, was könnte mich besser dastehen lassen. Also das, was ich mache, das war jetzt nicht so schlimm, wie das, was der gemacht hat. Und außerdem, ich war da in einer ganz anderen Verfassung und das muss man berücksichtigen. Und dann hatte ich eventuell auch noch irgendwas intus und das war auch nicht so gut. Und dann konnte ich das auch nicht. Und dann war ich zu jung oder dann war ich dieses oder dann war ich jenes. Es gibt auf jeden Fall genügend Argumente, die mir sagen, das, was ich gemacht habe, war gar nicht so schlimm. Ist ja auch nicht einsichtig. Und da muss ich mich so ganz ehrlich, da gehöre ich schon ganz ehrlich, ganz privat auch mit dazu. Ne? Wer sich so in Überlingen etwas auskennt und die alte B31 oben Richtung Sipplingen runterfährt, dann gibt es auf diesem abschüssigen Teil, wo es auch noch zweispurig wird, auf der rechten Seite ein Geländer, das momentan anscheinend kaputt ist. Und in Sichtweite, 25 Meter vorher, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 auf 50 reduziert und 25 Meter nach dieser Brücke wird diese Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben. Das heißt, man kommt her und muss für eine Strecke von knapp 50, 75 Metern von 100 zweispurig, kann ich endlich den vor mir überholen, der eher schon schläft, als dass er fährt. Und dann müsste ich auf 50 reduzieren. Ist ja für mich überhaupt nicht einsichtig und überhaupt, da wird ja nichts eingeschränkt, es wird nicht enger und gar nichts da. Also, ich fahre keine 50. Ich weiß es besser. Ich weiß es auch in mancher 30er-Zone besser. Tja. Und in diese Situation, in der ich lebe, in der wir alle leben, da kommt Gott. Da kommt Gott und sagt, ich bin allmächtig. Und ich war gestern und ich war heute und ich bin morgen. Und ich weiß alles. Und wenn ich sage, ich weiß alles, dann muss ich auch sagen, okay, er weiß vor allem alles besser als ich. Er kennt jeden. Und nicht so, wie ich, wenn wir nochmal zurückgehen zu den 50, wenn dort oben ein Radarschild wäre, dann würde ich 50 fahren. Weil sonst werde ich ja fotografiert. Und prompt danach kommt auch sofort in Anführungszeichen die Strafe. Je nachdem, wie schnell ich gefahren bin, 65 und mehr Euro. Okay. Aber wenn ich so unterwegs bin mit Gottes Geboten und ich ein Gebot mal übertrete, kommt ja nicht sofort die Strafe. Kommt ja nicht sofort der Hammer von oben runter. Und dann denke ich auch vielleicht mal, vielleicht sieht das nicht. Ist vielleicht dunkel und ich war im Keller und so weit sieht er gar nicht. Es gibt, so sagt Gott, einen Tag, an dem er das uns beweisen wird. Da werden wir vor ihm stehen und er wird vielleicht sowas wie ein iPad vor uns hinhalten mit einem riesengroßen Video im Schnelldurchgang und wird sagen, guck, das bist du. Jegliche Respektlosigkeit, alles wird offenbar werden. Gott hat uns geschaffen. Er hat uns geschaffen, damit wir Beziehung haben zu ihm. Und er hat auch von vornherein gewusst, dass wir gar nicht in der Lage sind, all diese Dinge zu tun, die er gerne von uns hätte. Deshalb hat er auch einen Ausweg bereits gedacht und dieser Ausweg ist sein Sohn, der für unsere Schuld gestorben ist, damit wir vollkommen schuldlos dastehen. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist so. Das Einzige, was wir tun müssen, wir müssen daran glauben. Wir müssen daran glauben, wir müssen Jesus in unser Leben nehmen, den Heiligen Geist in uns hineinlassen, dass er uns verändert. Habe ich ein Interesse daran, dass er mich total verändert? Oder kann ich vielleicht Dinge, die für mich nicht so angenehm sind, vielleicht kann ich auf die verzichten? Vielleicht lese ich in seinem Wort nur die Dinge, die mir gefallen. Und sage, ah du, ich habe es nicht besser gewusst. Und manche Dinge, die ich nicht verstehe, da lese ich vielleicht bloß so drüber. Da gehe ich nicht drüber nach, um festzustellen, wie meint er jetzt das? Womöglich sind es Dinge, die da ans Tageslicht kommen, die ich gar nicht hören will. Da bin ich doch besser etwas auf Distanz. Was für ein Bild habe ich von Gott, von Jesus? Ist Gott dieser alte Mann mit dem weißen Haar, mit weißem Rauschebart, der zwar durchaus mächtig ist, aber er ist durch und durch lieb und nett? Und eigentlich drückt er immer mindestens eins und manchmal so wahrscheinlich sogar zwei Augen zu. Das macht er. Weil er mich liebt. Und wenn ich nur lieb lächle und manchmal sage, ah ja, weiß ja, dann lässt er alles durchgehen. Und Jesus will mein Freund sein. Er sagt, ich soll sein Freund sein. Ein Freund, das ist irgendwas auf Augenhöhe. Mindestens auf Augenhöhe, vielleicht sogar so ein bisschen tiefer. Vielleicht so ein guter Freund, so ein guter Kumpel, dass ich mit dem alles machen kann. Er ist ja mein Freund. Er versteht es ja. Er versteht ja alles. Und der Heilige Geist, derjenige, der mir Gottes Wort weitergibt, der zu mir spricht, der mich verändern will, ist er das? Oder ist es dieser Bürobote, der ab und zu mal kommt und klopft, wenn er wieder eine Botschaft hat? Und wenn ich gerade keinen Bock habe, dann lasse ich halt die Tür zu. Dann kann ich vielleicht nur sagen, leg's mal vorne ab, ich gucke dann nachher mal nach. Und wenn ich dann doch was will, dann kommt er geschwungen. Nein. Wir wollen mit unserem Herrn, wir wollen ihn erkennen. Wir wollen wissen, was wahr ist. Wir brauchen ihn zum Leben. Wir brauchen die Quelle dieses Lebens, um überhaupt leben zu können. Und das sind so Auszüge, die kommen in den Sprüchen vor. Und wenn jetzt hier jemand das Wort Furcht liest, dann hat es sozusagen ein Problem mit unserer deutschen Sprache. Wir verbinden das Wort Furcht immer mit dem Wort Angst. Aber dieses Wort Furcht meint Respekt und Ehrfurcht. Da gibt es jemanden, der etwas sagt, und ich glaube, dass das wahr ist. Das heißt, da gibt es einen Gott, der nicht so ein alter mit Rauschebart ist, sondern Gott wird nicht alt. Für den ist Zeit überhaupt kein Thema. Denn der war schon immer, der ist und der wird auch immer sein. Der weiß wahrscheinlich gar nicht sozusagen in seinem Innern, was Zeit ist. Er altert nicht. Er weiß alles, er sieht alles, er übersieht mein ganzes Leben. Er liebt dich. Er hat Geduld mit dir. Er gibt dir immer wieder eine neue Chance. Er tut alles, damit du aus freien Stücken, freiwillig, zu ihm kommst. Und auf die Frage, warum gibt es so viel Leid? Gott wäre problemlos in der Lage, das ganze Leid dieser Welt abzuschaffen. Indem er alle böse Menschen, alle, die irgendetwas tun, was gegen seine Gebote und Gesetze verstößt, indem er die einfach hinwegtilgt. Dann wären wir aber auch nicht da. Und da ist sein Sohn, der aus lauter Liebe gekommen ist, um unsere Schuld zu bezahlen. Wenn man sich das vorstellt, all unsere Schuld zu bezahlen, um es möglich zu machen, dass wir zum Vater kommen, der aber auch angekündigt ist als der Richter. Und was wir vielleicht nicht so ganz verstehen oder bedenken, es gibt zwischen unserem weltlichen Rechtsprechung und der göttlichen Rechtsprechung einen himmelweiten Unterschied. In der weltlichen Rechtsprechung gibt es eine Anklage, dann gibt es ein Gerichtsurteil Und in dieses Gerichtsurteil kommen dann all die angeblichen Dinge mit hinein, warum das nicht so hart ausfallen darf. Da gibt es diese Entschuldigung und jene Entschuldigung und dann gibt es noch die Möglichkeit nach dem Richterspruch, nach einer gewissen Zeit, dass irgendeine Instanz, ein Richter, ein oberes Gericht oder aber der Herrscher eines Landes, also in dem Fall der Bundespräsident, Gnade walten lässt und jemanden begnadigt. Nach dem Richterspruch, irgendwann mal. Bei Gott sieht es anders aus. Er macht dir deutlich, was du falsch machst. Und er schenkt dir Gnade. Gnade, es richtig zu machen, Gnade, deine Schuld zu bezahlen. Vor dem eigentlichen Gericht. Die Gnade kommt vor dem Gericht, nicht danach. Und am Gerichtstag gibt es nur eins, hopp oder top. Und in dem Moment, wo du schuldig gesprochen wirst, dann gibt es auch keine Umstände, warum das Urteil bei dir nicht so hart ausfallen darf. Es heißt nur schuldig, ja oder nein. Schuldig im Sinne der Anklage. Und danach kommt der Richterspruch. Und dieser Richterspruch ist gnadenlos. Die Gnade war schon. Die ist nicht mehr. Verfalle nicht dem Irrtum, Gott zu täuschen. In der Bibel steht, spottet Gott nicht. Er sieht nicht nur dein Äußeres, er sieht dein Herz und er weiß, was in dir vorgeht, welche Motive dich leiten lassen. Er will deine Zuneigung, er will deine Liebe, aber er will sie auf freiwillige Art. Und er bietet dir alles an, um das zu erreichen. Paulus sagt, in dem Moment, wo du Jesus annimmst, in dem Moment, wo du getauft wirst und der Heilige Geist in dich kommt, bist du innerlich gestorben, gekreuzigt. Es gibt von dir innen drin nichts mehr.
Ja, wenn es innen drin bei mir nichts mehr gibt, dann bin ich ja hohl.
Ja. Die Bibel sagt, du bist ein Gefäß. Ein Gefäß ist nur etwas, was hohl ist. Und dann kommt Gott und sagt, und ich will dieses Gefäß füllen. Mit mir. Gott füllt dieses Gefäß mit Gott. Durch seinen Heiligen Geist. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Der umkehrt. Der Gott in sein Leben lässt. Der sich leer machen lässt, um sich von Gott füllen zu lassen. Wir feiern nachher das Abendmahl. Vielleicht ist jetzt dieser Moment gekommen, noch einmal ganz still mit Gott ins Gespräch zu gehen. Wie sieht es aus mit mir, in mir? Habe ich irgendwo den Respekt verloren, Herr? Mit welcher Motivation komme ich zum Abendmahl? Beim Abendmahl geht es darum, einmal sich an etwas zu erinnern, nämlich an das, was Jesus für uns getan hat. Aber auch zu bekennen, dass ich das, was er getan hat, für mich in Anspruch nehme. Und es zu bezeugen nach außen. Und dann gibt es eine Stelle, wo Paulus sagt, hey, passt auf. Das offensichtliche Einnehmen von Brot und Wein, ohne die richtige Motivation dahinter, rettet dich nicht, sondern bringt dich vors Gericht.
Lasst uns einige Minuten der Stille vor Gott verbringen. Amen. Tja, dann möchte ich euch noch segnen. Vielleicht bist du als leere Flasche hierher gekommen. Aber Gott will, dass du als volle Flasche gehst. Und er will, dass du den Korken nicht oben drauf setzt, damit er dich füllen kann, bis du überfließt. Gott füllt dich neu. Gott füllt dich neu mit seinem Geist. Und so segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht hin und werdet voll. Voll. Übervoll. Jetzt an diesem heutigen Tag und in der kommenden Woche. Amen.